Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe aus Hamburg. Und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin. Und du hast heute einen Gast eingeladen. Oder ich weiß gar nicht, ist Gast, darf man, muss man Gästin sagen? Ich weiß
genau,
gar nicht.
Muss man, da habe ich auch überlegt, ob man das gendern muss. Also wir haben einen weiblichen Gast eingeladen heute. Das war meine Idee. Und ich wollte gerne mal sprechen mit einer Tierärztin und wollte gerne von der Tierärztin wissen, wie die eigentlich ihre Diagnosen stellen. Na, das fand ich ein spannendes Thema. Eingeladen haben wir Christiane Reichel-Saar, die lange, lange Jahre in Hamburg eine große Tierarztpraxis geführt hat und sich jetzt seit einigen Jahren zurückgezogen hat. Ist das so richtig, Christiane?
Ja, das ist ganz richtig. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich nur noch wenig Kontakt mit der aktuellen Medizin hast, aber immer noch so für Freunde und deine eigenen Tiere, die behandelst du schon noch.
Ja, klar.
Okay.
Das natürlich.
Gut, dann bist du ja nicht ganz raus. Ich habe dir nämlich was mitgebracht. Ich habe dir einen Fall von unserem Haustier mitgebracht. Wir haben im Haushalt einen Hund und eine Katze. Die Katze ist eine ältere Dame, die ist jetzt 13 Jahre alt. Die ist Freigängerin, die war immer schön draußen, hat sich viele Jahre von den Mäusen bei uns im Garten ernährt, was dazu geführt hat, dass wir keine Wühlmäuse hatten. Das war sehr angenehm. Gelegentlich hat sie Geschenke gemacht, das war dann nicht so angenehm und hat die Mäuse mit ins Haus gebracht. Aber plötzlich, das geht jetzt schon so ein paar Monate, fällt auf, dass sie an Gewicht verliert und einen unfassbaren Appetit hat. Jedes Mal, wenn sie reinkommt, haut sie so eine Schale von ihrem Futter weg, ist auch quengelig, will das auch immer haben. Und dann fiel auf, dass sie großen Durst hatte, sie wollte immer trinken, ist es zum Napf von dem Hund gegangen, nachdem da das Wasser weggetrunken und sie wurde inkontinent. Sie war überall hingepiescht. Das war ziemlich unangenehm. Zum Beispiel Weihnachten unter den Weihnachtsbaum und so, da kannte sie irgendwie keine Grenzen. Dann habe ich gedacht, naja, ich habe einen Freund, der ist Diabetologe. Das klingt doch alles wie Diabetes, was die hat.
Das muss Zucker sein.
Ja, ne, großer Durst und ne, inkontinent und so. Ne. Und da ich Nephrologe bin, haben wir natürlich Urinsticks im Haus. Und das heißt, sie hat einen wunderschönen See unter den Weihnachtsbaum gemacht und wir stürzten alle begeistert mit dem Urinsticks auf diesen See und haben den da reingehalten, in der Erwartung, dass uns das Zuckerfeld anblinken würde. Aber wie es manchmal in der Medizin so kommt, das Zuckerfeld war negativ.
Aber wir haben jetzt ja mal eine sehr klare Vorstellung, wie Weihnachten bei Nephrologen abgeht, Ingo. Das finde ich sehr schön unterm Weihnachtsbaum.
Nephrologen mit Katzen.
Ja, genau.
Urin ist bei uns eine durchaus respektable Flüssigkeit. Also die ist salonfähig, ne? Und kann auch unter den Weihnachtsbaum. Ich beschreibe das mal bis hierhin und vielleicht sprechen wir mal später darüber, was dir dafür zu so Gedanken in den Kopf kommen. Andreas und ich haben uns gefragt, wie stellt ihr eigentlich eine Diagnose, wo ihr eigentlich nicht mit euren Patienten sprechen könnt. Für uns in der inneren Medizin ist die Anamnese ja sozusagen der zentrale Baustein, auf dem wir so alles stützen. Also wir sammeln die ersten Informationen, wir stellen eine Differentialdiagnose auf und äußern auch eine Verdachtsdiagnose und wir bringen unseren Studenten zum Beispiel bei, dass in dem Moment, wo die erste Diagnose gescheitert ist, müssen sie zurück zum Patienten und müssen wieder neue Informationen holen. Und das alles habt ihr nicht. Wie macht ihr das, Christiane?
Naja, also die Anamnese müssen wir natürlich über den Besitzer einholen, über den Tierhalter, der mit dem Tier zusammen ist. Und wenn man jetzt sagt, die Tür öffnet sich und es kommt sowohl ein Tierhalter oder Halterin mit einem Tier, beide habe ich noch nicht gesehen. Also das wird sowieso immer erst sich hingesetzt und gefragt, was der Grund des Besuches sei. Und wenn man Glück hat, ergibt sich daraus eine ganze Menge. Also so wie du das jetzt gesagt hast, also mein Tier frisst gut, ist munter, ist aktiv und solche Sachen werden abgefragt. Dann hat man ja einfach das Alter, man hat also ich würde jetzt sagen, wir reden mal primär über Hund und Katze, das andere ist schon ein bisschen spezieller. Man hat bei Hunden bestimmte Rassen vor sich, spielt schon eine Rolle, ob man jetzt einen Mops oder einen Setter vor sich hat. Und das wird, während man spricht, schon mal so stichpunktmäßig notiert. Und dann, also erstmal sehe ich das Tier ja dann auch sitzen. Wenn es eine Katze ist, vielleicht eher nicht, weil die im Transportkorb ist. Mhm. Aber wenn es ein Hund ist, sitzt er ja oder steht oder läuft im Zimmer rum. Das kann man auch machen. besonders, also wenn die Leute sagen, ja, der läuft komisch oder sonst wie, dann sage ich immer, machen Sie mal die Leine ab. Manche Hunde trauen sich in so einer fremden Umgebung überhaupt nicht, sich von der Stelle zu bewegen. Aber manche meandern schon durch den Raum und inspizieren den und da kann man auch schon was sehen. Und das nächste ist dann, dass man zur Untersuchung übergeht.
Okay, da habe ich natürlich gleich mehrere Fragen. Du traust den Informationen des Halters. Also auch wenn der sozusagen in Liebe zu seinem Tier entbrannt ist und natürlich vielleicht nur das Beste für das Tier möchte, aber du hältst diese Information, die du da bekommst, schon für verlässlich.
Das kann ich nicht in jedem Fall sagen. Also es gibt auch Tierhalter, die gar nicht besonders auskunftsbereit oder auskunftsfähig sind und die das gar nicht sagen können, wie eigentlich das Problem ist oder die schlichtweg bestimmte Sachen, die man dann abfragt, wenn von der Seite nichts kommt, gar nicht beantworten können, weil sie sagen, boah, das weiß ich überhaupt nicht, das weiß ich gar nicht. Also füttern tut meine Frau oder trinken tut er nur draußen.
Ja, ja.
Und es gibt so Punkte, an die schwierig ranzukommen ist. Also der Idealfall ist, dass man eine schlüssige Beurteilung bekommt. Das ist der Idealfall. Und das ist ja sicher wie bei euch auch. Es geht bis ins Extrem, dass man sagt, ich kann gar nichts damit anfangen.
Aus der Anamnese.
Überhaupt nichts.
Ja.
Und auch mit meinen Fragen komme ich irgendwie, ja, so ein bisschen weiß man natürlich schon, worum es geht. Ist es irgendwas mit dem Bewegungsapparat? Ist es irgendwas, das sieht man dann manchmal auch schon. Ist es irgendwas mit der Haut? Das sieht man auch häufig natürlich. Also wenn ich einen Hund habe, der blutig gekratzt ist, kann ich mir natürlich vorstellen, dass das zumindest ein Problem ist. Oder wenn der den Kopf schüttelt wie verrückt und ich sehe schon, dass die Ohren von innen knallrot sind und der kommt hechelnd rein und kratzt und schüttelt, weiß ich auch, wo das Hauptproblem liegt. Für mich dann in dem Moment auf jeden Fall.
Ich höre, dass du eine gute Beobachterin bist und das Tier ziemlich genau anguckst. Das würde ja wahrscheinlich alles zu dem gehören, was wir körperliche Untersuchung nennen.
Naja, das ist erstmal beobachten, weil körperliche Untersuchung geht ja noch anders. Mhm. Also ich hoffe, dass ich eine gute Beobachterin gewesen bin. Man muss natürlich sagen, dass diese Fähigkeit im Laufe der Jahre also zunimmt oder
besser.
Zunehmen sollte. Ja. Aber wenn ich jetzt so weit bin, dann kommt so ein Hund, also auch wenn er 30 Kilo ist, in der Regel auf den Tisch, der höhenverstellbar ist. Und dann sollte im Idealfall dieser Hund einmal klinisch komplett angeguckt werden. Also Gebiss, Augen, Ohren mit Otoskop gucken, Haare. Also Fell ist ja manchmal ganz einfach, weil es kurz und stichelhaarig ist. Gibt aber auch völlig langhaarige Hunde, wo man von der Haut gar nichts sieht. Kann natürlich schon sagen, wie sieht denn das Fell aus? Lang, aber gepflegt, übelriechend, verklettet. Dann gehört immer eine Auskultation dazu natürlich. Zum Beispiel Geschlechtsorgane werden angeguckt beim Rüden. Wenn er nicht kastriert ist, Hoden einmal palpiert, besonders bei älteren Hunden. Beim Fell ist auch ganz entscheidend, dass man eben auf Parasiten guckt, sommers wie winters. Zum Beispiel auch Extremitäten angucken, Krallen angucken, Fußstellung angucken. Das sieht man so, dafür muss man den Hund nicht auf den Tisch heben.
Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied zu uns, Andreas. Ne?
Ja, absolut.
Also ich würde es mal so formulieren, wir drücken uns ja so ein bisschen um die körperliche Untersuchung.
Ist ja auch so ein bisschen schambelastet, ne? Also sozusagen jemanden zu bitten, sich auszuziehen. Also Lunge abhorchen geht ja gerade noch. Das machen die Leute übrigens bei mir lieber Lunge abhorchen als Füße untersuchen. Das ist denen immer unangenehm, weil man alle denken, man könnte irgendwie schweißeln.
Scheiß.
Aber ja, so ein Ganzkörperstatus, also stelle ich mir auch gerade vor, das im Prinzip ist ja, wir legen den Menschen auf eine Untersuchungsliege, bitten ihnen größere Teile der Kleidung abzulegen. Aber das machen wir ja eher, sind wir zurückhaltend.
Ich brauche ja diese Informationen
absolut.
Einfach. Also was eigentlich unbedingt auch dazugehört, einmal die oberflächlichen Körperlymphknoten gucken, ob man die ertasten kann. Also gucken, ob man die ertasten kann, ist ja auch gut gesagt. Also einmal tasten, da irgendwas vergrößert ist, Knie-Kehl-Lymphknoten und solche Sachen, Buglymphknoten und Mandibular-Lymphknoten, das kann man ja ganz schnell. Also das ist ja, wenn nicht gerade irgendwie eine ganz extreme Situation ist, und man ein sehr widersetzliches Tier, das sind ja Sachen, die kann man ja ganz schnell und mit einem eindeutigen Ergebnis eigentlich machen.
Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied zu so, wie wir arbeiten. Also wir verlassen uns ja zunehmend auf technische Untersuchungen. Also wenn ich ehrlich bin, ist das so, ich gucke, wenn es um den nephrologischen Patienten geht, gucke ich, ob der Beinödeme hat. Aber wenn ansonsten irgendwie keine Beschwerden kommen, dass ich mich genötigt sehe, noch das Stethoskop rauszuholen, dann schmeiße ich meine Ultraschallmaschine an und gucke mir das Innenleben an. Also mal unsere körperlichen Fähigkeiten, die körperliche Untersuchung durchzuführen, ich glaube, die sind komplett degeneriert. Ne?
Ich meine, die Tiermedizin ist ja auch nicht immer so spezialisiert gewesen wie jetzt. Also es gibt noch viel speziellere Sachen, die man ertasten kann. Da kommen wir nachher auch nochmal hin. Das zähle ich jetzt mal nicht alles auf. Aber das ist eigentlich zum Beispiel, Hunde werden ja normalerweise einmal im Jahr geimpft, unterschiedlich wie dran ist. Also Tollwut zum Beispiel ist nur alle 3 Jahre dran, falls es überhaupt erforderlich ist. Aber auch bei jeder Untersuchung hatten wir in der Praxis den Standard festgesetzt, dass diese Untersuchung komplett durchzuführen ist. Das ist natürlich bei einem kurzhaarigen, braven Hund, also wo ich jetzt nicht so eine Wuschelsachen durchgucken muss, auch eine Sache, die ganz schnell geht eigentlich.
Also schnell das, gemacht wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist auch, selbst wenn man es gründlich macht, wenn man für so eine Untersuchung jetzt, also für so einen Besuch eine halbe Stunde ansetzt, da kann man schon viel angucken. Man kann ja auch reden dabei sogar noch und noch mit dem Besitzer Sachen besprechen.
Ich überlege gerade so ein bisschen, also zwei Dinge sind mir gefallen. Mich hat letzte Woche ein Patient gefragt, also ich hole immer meine Patienten vorne im Wartezimmer ab und das ist ein relativ großer Weg, den wir gehen müssen. Also warum holen Sie mich eigentlich hier immer ab? Der Arzt, wo er sonst ist, da ist da vorne ein Lautsprecher und dann heißt es, Herr Müller, bitte in Sprechzimmer 2.
Der nächste, bitte.
Für mich ist es außerdem, dass ich, glaube ich, körperlich komplett degenerieren würde, wenn ich nur noch an dem Schreibtisch sitzen würde und ich gerne ein paar Schritte gehe, führt aber, wie der Patient aufsteht, wie er den Weg mit mir macht, wie er geht, das erinnert mich sehr sozusagen, was du erzählt hast, sozusagen den Hund mal im Sprechzimmer umherlaufen lassen, um zu gucken, wie bewegt er sich denn eigentlich. Wenn der sozusagen schon sozusagen parat stehen würde, würden einem die Informationen fehlen. Aber ich stelle mir vor, dass eure gründliche Untersuchung doch wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass ja eben also bestimmte anamnestische Daten so, mir tut immer der Bauch so weh und es ist der rechte Oberbauch und da gucken, würden wir dann spezialisiert hingucken, das wird ja schwer, das sagt er ja nicht. Von daher müsst ihr euch ja wahrscheinlich ein Bild von der gesamten Situation des Tieres machen, oder?
Ja, außerdem gibt es ja auch noch, also es gibt einen Hauptgrund, weswegen das Tier vorgestellt wird, aber man hat ja oft noch andere Befunde. Mhm. Für den Tierhalter ist irgendwie ein spezifisches Verhalten oder irgendwas äußerlich zu sehen, das ist der Hauptgrund. Wenn man genau hinguckt, gibt es eben noch andere Befunde, die vielleicht damit zusammenhängen, vielleicht nicht und vielleicht sogar wichtiger sind.
Wann ist es so, dass in deinem Kopf so langsam eine Verdachtsdiagnose auftaucht? Ist das nach der Anamnese und nach der körperlichen Untersuchung? Dann hast du eine Idee, was das Tier haben könnte?
Das kommt total drauf an. Also das ist von bis. Manchmal geht es ganz schnell so, dass die Leute einen halben Satz sagen, ich meine, das kann auch, ich kann auch daneben liegen, aber dass man denkt, könnte das sein. Oder ich sehe einen mittelalten Hund reinkommen, der eine Lahmheit an einem Hinterbein hat, eine Stützbeinlahmheit und so läuft, dass ich denke, der wird einen Kreuzbandriss haben.
Nein.
Würde ich ganz sicher sagen. Und solche Hunde gehen auch auf der Straße an mir vorbei. Und ich habe auch so viele orthopädische Untersuchungen gemacht und natürlich kann man damit total falsch liegen, aber das ist eigentlich zum Beispiel sowas, was relativ schnell festzustellen ist. Oder jetzt bleiben wir mal bei orthopädischen Sachen. Es kommen Leute rein mit einem 7 Monate alten Terrier, der seit 2 Wochen richtig doll lahmt hinten rechts, auch schreit, wenn man ihm an diesem Bein anfasst. Es ist aber nichts passiert. Der ist nicht weggelaufen und ist nicht überrannt worden. Terrier in der Wachstumsphase können ein paar orthopädische Geschichten haben. Unter anderem eine aseptische Femurkopfnekrose. Tut irre weh. Lekpertes tut wahnsinnig weh.
Heißt bei euch Lekpertes?
Mhm.
Ist genau wie bei uns, ne? Pertes.
Und wenn man da ganz kleinen Streckversuch an der Hüfte macht und dieses Alter und die Signalement hat, ist das ja, ist schon eigentlich beim Reinkommen klar. Oder wenn sie intermittierend das Bein hochmachen und lahm, oder es bleibt auch eine Zeit lang angezogen und dann laufen sie weiter, putzmunter, keine Schmerzäußerung, wird dann eine Patellaluxation haben. Da ist das Alter nicht so festgesetzt und da betrifft es eben auch bestimmte Rassen, also diese kleine, ganz kleineren Chihuahuas und so sind noch mehr betroffen. Das wäre jetzt so ein Moment, wo man eigentlich relativ schnell, relativ sicher ist, bevor man eigentlich ganz groß angefangen hat. Und da, bevor ich den Hund abhöre, greife ich zum Knie.
Also das nennen wir Mustererkennung. Das heißt, so dann die Krankheit präsentiert sich typisch. Alles passt zusammen, dann brauchen wir fast nicht mehr nachzudenken, sondern haben die Diagnose eigentlich schon auf der Zunge, bevor man richtig guten Tag gesagt hat. Also das heißt, Mustererkennung ist für euch auch wichtig.
Ja, es ergibt sich eben einfach so, je mehr man auf bestimmten Gebieten gemacht hat und gesehen hat, desto besser funktioniert das natürlich. Und wenn man ganz frisch dabei ist, denkt man noch, oh mein Gott, was ist denn da jetzt los? Mhm. Weil man das eben nun nicht alles gespeichert hat, was man vielleicht auch hätte im Studium oder im Studium schon mal gehört hat.
Weißt du, wir wählen immer die Formulierung, dass wir sagen, man muss seine Bibliothek an Krankheitsmustern, sozusagen, die füllt man über die Jahre, die man praktiziert. Und dann fällt es einem leichter, dass man dann sozusagen die richtige Karte rauszieht, also was entspricht der Mustererkennung entspricht. Und man hat dann sozusagen gleich eine Karte parat und weiß, wie die Krankheit heißt.
Kann auch schiefgehen mal.
Kann auch schiefgehen.
Ja, absolut. Was ich eindrucksvoll fand, da war ja bei deinen Beispielen, wie du das so erzählt hast, ganz viel so, wir würden das Base Rate nennen. Also ein Terrier hat bestimmte Probleme. Wenn das Problem bei einem Terrier auftritt, dann passt es besonders gut dazu. Oder der Mops hat andere Probleme. Also das scheint sozusagen, auch das beeinflusst sozusagen sehr offensichtlich die Mustererkennung. Wir haben ja nicht so viele, also es kommen immer Menschen der relativ ähnlichen Art zu uns. Aber auch das spielt offensichtlich ja für euch eine Rolle, dass ihr sehr beurteilt, das passt zu dieser Art von Tier oder dieser Rasse von Tier.
Genau, das ist also dadurch, dass wir sind jetzt ja beim Hund mehr oder weniger, dadurch, dass die natürlich sehr modifiziert sind, sag ich mal, wenn man das Urmodell sozusagen sieht und jetzt heutzutage in Chihuahua. Ja, und wenn man jetzt.
Urmodell ist eine schöne Beschreibung.
Wenn man jetzt eben ein Chihuahua oder eben, ja, oder ich meine, sowas wie englische Bulldoggen, auch super extrem behaftet mit ganz vielen genetischen Erkrankungen, aber auch so diese alten Rassen, diese Hütehunde wie Schäferhunde, sind natürlich in großem Maße produziert worden und da wurden bestimmte Merkmale rausgezüchtet und ich möchte mich jetzt gar nicht festlegen, seit wann, aber 50 Jahre, 60 Jahre weiß man schon, dass die Hüftgelenksdysplasie haben, aber gab eben Zeiten, wo man munter drauf losgemacht hat und dann hat sich eben gezeigt, plötzlich konnten die alle immer schlechter laufen, weil man die selektiert hat nach Schärfe oder je nachdem, was man von so einer Rasse möchte. Betrifft auch nicht Schäferhunde nur. Es betrifft auch zum Beispiel Labradore. Ja, tolle ja. Hunde, Familienhunde, Blindenführhunde, Therapiehunde und eben leichtführig, wunderbar. Plötzlich, das ist ja auch immer so ein Trend, dann nehmen diese Hunde ganz stark zu, die man früher in England und in Schottland hinten im Auto gesehen hat. Hier hat man auch mal welche gesehen. Dann sind da eben auch plötzlich genetische Defekte reingezüchtet. Und da sie in riesigen Mengen gezüchtet sind, weil eben viele Leute sie auch haben wollten, hat sich das ausgebreitet wie nix. Mhm. Die haben auch eben früher ganz viel Hüftgelenksdysplasie unter anderem gehabt.
Ich gehe mal eine Frage weiter. Mich würde interessieren, für uns ist das ja fast ein Reflex, dass wir, nachdem wir Anamnese und körperliche Untersuchung und so, dass wir dann nach dem Labor schreien. Andreas und ich zwingen uns immer, und auch denen wir versucht haben, was beizubringen, zwingen, bevor man in diesen weiteren Prozess geht, dass man zumindest eine Differentialdiagnose, eine Verdachtsdiagnose und eventuell sogar drei Differentialdiagnosen formuliert. Nicht? Aber es gibt ganz viele Kollegen, die dann sofort auf die Labormedizin springen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Labormedizin soll eigentlich die Diagnose stellen und nicht das vorherige Nachdenken. Wie handhabt ihr das? Wie entscheidest du, bei diesem Tier brauche ich weiterführende Diagnostik, also Labor oder auch irgendeine Art von Röntgen? ich weiß ja gar nicht, was ihr alles macht. Wahrscheinlich macht ihr alles, was auch in der Humanmedizin gemacht wird. Ne?
Genau.
Wie oft ist das? Wie oft wird sozusagen, also hier muss ich weitere Diagnostik haben? Ist das eher selten oder würdest du sagen, das ist mittlerweile auch fast die Regel geworden?
Also das kann ich überhaupt nicht in Prozentzahlen sagen. Das kann ich auch jetzt nicht mehr so sagen, weil ich da raus bin natürlich. Und es wird auch von Praxis zu Praxis sicher oder von Tierarzt zu Tierarzt sicher unterschiedlich sein. Aber es ist ja heute auch in der Tiermedizin ganz leicht geworden, Labor zu machen und ein Ergebnis zu haben, so dass es gegebenenfalls auch noch relevant ist. Als ich angefangen habe, wir haben 84 unsere Praxis eröffnet, da hatten wir, glaube ich, kein Laborgerät in der Praxis und mussten die Sachen wegschicken. Dann kam ein Kurier und hat es abgeholt und wenn man Glück hatte, hatte man am nächsten Abend dann den Befund. Blöd war schon mal, wenn es nach Freitagmittag war, dann hatte man das erst Montagabend und es gab natürlich schon Situationen, wo man sagte, boah, das ist eine lange Zeit jetzt bis Montag, das kann gut ausgehen oder nicht gut ausgehen. Jetzt haben die meisten Leute, wir hatten das auch, natürlich alle chemischen Geräte in der Praxis. Das heißt, ich kann mal eben schnell ein Krea machen, ich kann T4 machen, ich kann Cholesterin, Leberwerte, Blutbild, alles machen.
Cholesterin.
Cholesterin. Ja.
Ein Steckenpferd also von Ingo und mir, dass wir über Cholesterin und Cholesterin senken, die Medikamente sprechen. Also
ich sage jetzt Cholesterin. Cholesterin ist bei uns primär, es gibt so Profile und da ist das drin. Also das war jetzt blöd. Ja. Cholesterin ist wahrscheinlich der Reflex aus der Humanmedizin.
Nein, aber lustig, ich hätte nicht gedacht, dass ihr bei Tieren Cholesterin messt. Also wenn du mich gemacht hast, also Blutbild hatte ich alles erwartet, aber Cholesterin hätte ich eher nicht erwartet.
Es gibt so eine Sets, wo du, also du kannst natürlich Einzelparameter bestimmen, die sind natürlich immer teurer, also für uns und für den Tierhalter auch. Aber es gibt dann so zum Beispiel geriatrischen Check, weil man irgendwann festgestellt hat, ich habe jetzt einen 14-jährigen Hund und ist die Frage, soll ich den jetzt noch an irgendeiner anderen Geschichte operieren? Also 14 ist vielleicht auch ein bisschen drastisch, aber ich wüsste schon ganz gerne, ob der Niereninsuffizient ist jetzt. Es kann ja auch dezent sein, dass das klinisch gar nicht merkbar ist. Oder ist mit der Leber irgendwas? Und man würde das schon gerne vorher wissen und nicht erst den Aufwand machen und hinterher sagen, ach Mist, das hat jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie sinnlos gewesen. Und es ist natürlich total gut, wenn ich sehr krankes Tier habe oder wenn es eine Situation ist, die Handlungsbedarf sofort hat, dass ich das gleich feststellen kann. Und ich kann das Freitagabend eben dann 17:45 machen und ich habe 17:50 das Ergebnis. Das ist natürlich toll.
Das heißt, ihr habt die Geräte so dezentral bei euch in den Praxen und es ist nicht so, dass der Laborbote rumfährt, so wie das in der Humanmedizin ist und das einsammelt und dann zu einem großen Zentrallabor bringt, wo es dann analysiert wird. Ihr macht das selber.
Ja, das haben wir natürlich ab einer bestimmten Praxisgröße dann selber gemacht. Nachdem muss man auch natürlich dazu sagen, wir sind immer eine Überweisungspraxis gewesen. Das heißt, wir haben viele Tiere gesehen, die vorbehandelt, voruntersucht waren und die an uns weitergegeben worden sind. Also wir haben auch immer den Schwerpunkt Chirurgie gehabt und das ist natürlich, wenn ich jetzt ein verunfalltes Tier habe, ist es schon wichtig, dass ich auch sagen kann, ich kann gucken, ob der blutet oder ich kann gucken, ob der organisch in Ordnung ist oder ich kann kontrollieren, ob irgendwas Entzündliches unterwegs ist gerade. Also das ist schon entscheidend dann.
Das heißt, ich verstehe dich richtig, sozusagen ihr verfügt über ein breites Arsenal an Labor. Aber ihr schickt die Tiere auch zum Röntgen. Gibt es eigentlich noch irgendeine Grenze, wo du sagen würdest, also jetzt ein PET-CT oder ein spezielles
MRT?
Herzkatheter, das geht jetzt irgendwie bei dem Tier zu weit. So weit treiben wir es nicht. Oder ist diese Grenze so komplett aufgehoben? Macht ihr alles, was geht?
Also, ja, warum ist die Grenze so weit in die andere Richtung verschoben? Also, Herzkatheter haben wir nicht gemacht, aber unsere Praxis hat seit 2006 ein CT.
Ein eigenes?
Und das haben wir, aber ein gebrauchtes. Das haben wir, wir haben die Räumlichkeit gewechselt 2006 und haben Glück gehabt, sehr große Räume zu finden und die und unter diesen Räumen ist nur eine Garage. Das muss natürlich statisch und sicherheitstechnisch alles abgenommen werden. Und mein Kompagnon ist Chirurg gewesen oder ist immer noch Chirurg, der sehr spezialisiert gearbeitet hat und der hat gesagt, ich würde sagen, ich möchte gerne CT anschaffen. Ich bin auf dem Sektor eher nicht tätig gewesen mehr. Ich habe früher viel Weichteile operiert, aber diese ganze Gelenkchirurgie, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Also wir haben sehr gute Verbindungen zu Humanmedizinern und Radiologen und wir haben dann ein gebrauchtes CT gekauft und
von den Humanmedizinern ein.
Ja, von den Humanmedizinern. Genauso wie wir das Röntgengerät haben wir, als wir die Praxis eröffnet haben, von einem Kollegen meines Vaters gekauft. Das war 25 Jahre alt von der Firma Röntgen Müller. Ja,
genau.
Das Gute war, dass wir den Techniker mit geerbt haben. nee, den haben wir geerbt. Und dieses Gerät haben wir sogar noch umgezogen in die neue Praxis und haben auf dem Gerät digital geröntgt dann, haben das umgestellt auf digital und das hat bei uns dann ja nochmal 20 Jahre seinen Dienst getan, also das ist schon ein gutes Ergebnis, muss man sagen und deswegen, wir haben unsere ersten Narkosegeräte, das hätten wir uns gar nicht leisten können, direkt nach Eröffnung der Praxis, das sind alles aus Kliniken aussortierte Humannarkosegeräte, dann braucht man da natürlich dafür jemanden, der das umbastelt, so dass man damit auch eine 4-Kilo-Katze, wenn die intubiert ist, in Narkose bringen kann.
Etwas andere Hubvolumina dann für die Beatmung.
Genau. Und, ja.
Für uns spielt ja bei der Beurteilung der Laborbefunde immer sozusagen Normalwerte spielen eine große Rolle. Und also wir haben vielleicht einen Unterschied zwischen Männern und Frauen und dann gibt es vielleicht nochmal, wenn man Kinder auch behandeln würde, dann gibt es da auch nochmal andere Normalwerte. Wie ist denn das bei euch? Wahrscheinlich von Tierart zu Tierart oder auch innerhalb der Rassen gibt es Unterschiede. Was ist eine, ich sag mal, eine normale Nierenfunktion, ein normales Blutbild? Ja. Was für ein HB hat ein Hund?
Bei solchen Sachen gibt es eigentlich keine gravierenden Unterschiede. Hm. Also es gibt schon also ein paar marginale Unterschiede, aber normal sind das auch Firmen, die Veterinärprogramme machen und von daher, da kann man, also Hund und Katze und sowas kann man da einfach gut mit untersuchen.
Ah, okay, also sozusagen, die sind nah beieinander, die Normalwerte.
Da ja, ganz nah beieinander.
Und das, spannend, das interessierte mich sehr nochmal. Danke.
Es gibt ja in der Humanmedizin, ist ja so, dass wir sagen würden, diese hochtechnisierten Untersuchungen werden zu häufig eingesetzt. Wir wissen, dass Deutschland zu den Ländern gehört mit der größten MRT-Gerätedichte. Und ne, die Dichte hat natürlich auch was zu tun mit der Menge an Untersuchungen, die gemacht werden. Wir gehören zu den Ländern weltweit, die meisten Herzkatheter machen. Und wir schicken die Leute ja sehr niedrigschwellig zu einem MRT. Ne? Und jetzt gibt es ja schon so das Bonmot vom Ganzkörper-MRT, um einem ne, zu sagen, was hat denn so ein Mensch? Das ist Andreas und mir ja zuwider, weil wir immer noch denken, es gehört davor eine intellektuelle Arbeit, dass man sich damit mit der Krankheitsgeschichte des Patienten auseinandersetzt und die Möglichkeiten schon mal einschränkt, nicht? Und nicht so eine Allzweckwaffe. Wie ist denn das in der Tiermedizin? Macht ihr leichtfertig ein MRT oder ist das immer noch was ganz... Ich habe mal in England gearbeitet, Ende der 80er. Da gab es, und zwar in Südwestengland, da gab es ein MRT für eine riesige Region. Und die Anmeldezeiten waren, ich glaube, die waren so um 6 Monate, musste man jemanden anmelden. Da gab es entsprechend... war die Indikation extrem restriktiv. Da sind nur ganz wenig Leute überhaupt angenommen worden. Wie ist das bei euch? Gibt es Tier-MRTs und da kann man jemanden hinschicken und dann hat man morgen die Untersuchung?
Ich würde es mal vielleicht genereller nochmal sagen. Ein bisschen anderer Aspekt ist ja der, dass diese Untersuchung bezahlt werden muss von dem Tierhalter oder der Tierhalterin. Es gibt Krankenversicherung, das lasse ich jetzt aber mal beiseite. Wir sagen jetzt einmal, das muss bezahlt werden. Mhm. Und das ist natürlich so, dass wir schon, wenn ein CT gemacht wird, derjenige, der es anordnet, sagt, ich komme nicht weiter. Ich muss wissen, ob da eine Metastase in der Leber ist, weil sonst brauche ich das nicht zu machen. Es handelt sich hier um ein schweren anstehenden Eingriff. Und ich möchte das wissen, das wird besprochen. Und wenn, ja, man muss es so sagen, wenn dem Tierhalter sein Tier so viel wert ist und er es bezahlen kann, wird er sagen, ich möchte sicher gehen, ich möchte alles gemacht haben. Das ist natürlich auch der Grund, weswegen es sich lohnt, das anbieten zu können. Mhm. Also das, also da hat man natürlich auch Leute gegen sich. Und ich habe mit zum Beispiel, also man trifft irgendwo, man ist irgendwo in einer Gruppe, weiß ich nicht, irgendeine Veranstaltung und es sind auch Tierärzte da und man sitzt beim Essen und plaudert und sagen, ach, du bist Tierärztin, das ist ja interessant. Und es gibt ganz viele, die sagen, ach, naja, das ist ja, das sind ja die, also entweder sind die alten Damen haben, die ihren kleinen Chihuahua mit dem Strickpulli haben und alles machen dafür. Oder die Leute, die, ja, es wird zum Beispiel das Wort bei dieser Hightech-Medizin genommen, die so perverse Sachen machen. Und da muss man einfach sagen, das muss dann letztlich, finde ich, vorausgesetzt man hat das Geld, demjenigen überlassen werden, wofür er sein Geld ausgeben mag. Also ich sehe Autos auf der Straße, da frage ich mich, wie man für so eine Kiste überhaupt eine Leidenschaft entwickeln kann und dieses Geld haben, also ich meine, das verstehe ich gar nicht. Und da gibt es noch viele Beispiele mehr und es gibt eben einfach Leute, die haben ein Haustier, es ist ihr Begleiter, ihr, das ist ja auch ein Sozialpartner, das muss man eben einfach auch sagen. Wenn derjenige oder diejenige sagt, mir ist es das wert, dann finde ich, kann man das auch, also vorausgesetzt, man setzt es vernünftig ein und nicht einfach wahllos, dann kann man das machen. Und technisch ist es machbar. Und man kann, also wir haben zu Anfang, wie gesagt, viele Sachen aus der Humanmedizin, aus irgendwelchen Krankenhäusern gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht, aber in den 80er Jahren, 90er Jahren. Und da konnten wir sowas machen, war ein bisschen Frickelkram. Wir haben auch immer dann gleich 3 alte Narkosegeräte genommen, weil man nicht wusste, ob das erste gleich so geht. Und so ist das eben mit dem, was investiert man in sein Tier. Und natürlich, die Frage ist ja, also ich habe jetzt lauter Leute, die es bezahlen können. Natürlich steht da die Frage, stehen die merkantilen Interessen des Arztes oder Tierarztes, wo sind die? Mhm. Und da muss man einfach mal sagen, also es gibt sicher in allen Bereichen des Lebens Leute, die da nicht seriös sind. Aber das betrifft ja nicht nur Ärzte und Tierärzte. Das ist alles repräsentativ, finde ich. Ja. Von daher denke ich, klar, gibt es Leute, die sagen, um Gottes Willen, da muss ein CT gemacht werden. Wir sagen, Quatsch, ist totaler Quatsch. Aber das ist, denke ich mal, nicht die Regel.
Ja, aber ich finde, außer diesem, du hast jetzt überwiegend den Aspekt gehabt, sozusagen des Tierhalters und sozusagen, also der Ärzte, bietet man das an und kann der Tierhalter sich das leisten? Kennst du Situationen, wo du sagst, diese Untersuchung finden, das eigentlich passt das jetzt nicht zu der Situation? Ich will nicht sagen, das lohnt sich nicht, aber es passt nicht zu der Situation. Der Tierhalter will das aber unbedingt. Also geht ihr in so eine, gibt es solche Diskussionen mit Tierhaltern, wo du denkst so, das ist jetzt wirklich over the top, das passt nicht zu der Situation? Gibt es solche Diskussionen mit Tierhaltern, die einfach Sachen wollen, von denen du dann auch sagst, aus deiner tierärztlichen Sicht, ist das eigentlich nicht richtig?
Klar, immer schon. Und das fängt schon am ganz anderen Ende an. Das fängt einfach damit an, dass Leute kommen und sagen, hier ist mein Hund, 2 Jahre, impfen Sie den mal, dann macht man einen Durchcheck, putzmunter, alles gut, wunderbar. Und dann sagen die, und machen Sie mal bitte den ganz großen Check vom Labor, wo man einfach sagen muss, warum? Und ich habe immer, man hat dann irgendwie so Standardsätze, die man sagt. Ich habe immer gesagt, wissen Sie, meinem Geldbeutel nützt es jetzt, aber überlegen Sie, also ich würde Ihnen das zum Beispiel nicht vorschlagen, weil es ist alles in Ordnung und es ist eigentlich nicht zu erwarten, dass ich da irgendwas finde. Und natürlich gibt es also man muss auch sagen, die Tierhalter sind natürlich unterschiedlich gestrickt. Es gibt welche, die fragen das, weil sie lassen es beim Arzt auch immer zumachen und sie hören, das muss man machen. Und es gibt natürlich welche, die solche Angst haben, dass irgendwas passieren könnte, was sie nicht mitkriegen und die gar nicht schlafen können, wenn sie nicht irgendwie eine doppelte und dreifache Absicherung haben. Und das ist natürlich einfach, jedermann wird das ein bisschen anders behandeln. Einer wird sagen, okay, das, natürlich mache ich das, bitte, können Sie haben. Und jemand anders wird sagen, eher, nee, also ich versuche es ihm nochmal auszureden. Mhm. Aber das ist auch wieder so eine Bandbreite von bis. Und es gibt, natürlich gibt es Leute, die sagen, ich kann Ihnen auch noch was anderes anbieten. Und ich denke, im Alter von 2 Jahren könnte man auch den Thorax mal röntgen. Also das gibt's natürlich.
Andreas, vielleicht müssen wir darüber auch mal eine Folge machen. Es ist ja bis jetzt für diese gesamten Check-up-Untersuchungen, die es auch in der Humanmedizin gibt, es gibt keinen Nachweis, dass das irgendetwas, eine Art von Lebensverlängerung oder so bringt. Ich meine, dass das sogar vor ein paar Jahren mal durch die Presse gegangen ist, weil da wieder eine Studie negativ ausgegangen war. Das heißt, wir machen diese Untersuchung, obwohl wir wissen, dass der Ertrag total gering ist.
Und es Risiken hat und Nebenwirkungen.
Und Risiken diese und Nebenwirkungen.
Ja, also, gute Idee, sollten wir unbedingt eine Folge zu machen.
Also es gibt ja bestimmte Altersgruppen, bei denen macht das total Sinn, sowas zu machen. Und das würde man auch immer vorschlagen. Also da kommt jetzt mal endlich auch eine Katze ins Spiel. Also wenn Leute zu uns kommen mit älteren Katzen, und die untersucht man. Ich habe diese Katze vorher noch nicht gesehen. Ich habe es natürlich ganz einfach, wenn diese Katze regelmäßig bei mir ist und ich sehe Veränderungen. Klar sehe ich, dass die älter wird, aber es gibt natürlich so, wie bei deiner Katze, Ingo, dass die deutlich abgenommen hat, aber munter ist, hungrig ist, aktiv ist, viel rumjammert.
Total.
Macht eigentlich schon Klick. Und dann würde ich immer sagen, wir machen als allererstes mal die Schilddrüse und die Nierenwerte. Das wäre das Erste, also was mir dazu einfallen würde, gerade wenn Herrchen schon gesagt hat, der Urin unter dem Weihnachtsbaum war negativ, dann wird es ziemlich sicher die Schilddrüse sein, eine Hyperthyreose. Das haben nämlich die Katzen immer oder ganz oft. Und das passt alles. Also die sind super hungrig. Der Umsatz ist so, dass die abnehmen. Und die sind meistens sogar ein bisschen aktiver als vorher. Und wenn man sagt, ich mache das, sagen die, meinst du, das ist wirklich nötig? Eigentlich geht es ja so richtig super gut. Die ist eigentlich viel fitter als letztes Jahr. Ja, kein Wunder. Aber was dann eben stört, ist natürlich, dass sie auch, manche haben Koten auch viel in die Wohnung.
Oh und, ja, das habe ich euch verschwiegen. Das fand ich irgendwie
zu
schamig.
Und das ist eine super gut behandelbare Erkrankung und die werden mit einer Pille am Tag sind die ganz prima wieder oder in der Suspension sehr gut drauf. Aber da ist es eben auch so, ab dann wird eben wirklich gesagt, das muss gemanagt werden und das muss kontrolliert werden und vor allen Dingen muss immer die Niere mit kontrolliert werden, weil die, wenn die Schilddrüse wieder im Lot ist, also diese Hyperthyreose überdeckt oft eine Niereninsuffizienz und das ist die zweite Sache, die alte Katzen häufig haben. Und das kann sein, dass wir dann super T4-Wert haben und der Krea ist hochgegangen. Das ist ja vom Management auch ganz wichtig zu wissen.
Aber dann lebt sie ja im richtigen Haushalt, Christian. Ja,
genau.
Lass mir Ingo, wäre ja natürlich ein Fan davon, regelmäßig Nierenwerte bei den Hausbewohnern zu testen.
Also ich bin schwer beeindruckt. Du hast natürlich die komplett richtige Diagnose gestellt. Ich war ja noch so ein bisschen, dass ich gedacht habe, muss die jetzt wirklich zur Tierärztin? Nee, aber meine Frau ist da ganz anders. Die hat das Tier dann einfach irgendwann eingepackt, ist zur Tierärztin. Und kam nach 2 Stunden wieder und hatte die Diagnose. Da war ich dann irgendwie schon schwer beeindruckt, weil nämlich das, was du beschreibst, ist dann nämlich genau passiert. Also ne, da, wo wir hingehen, hier im Westen von Hamburg, die haben offensichtlich auch ein eigenes Laborgerät. Jedenfalls sagte sie, ja, wir nehmen mal schnell Blut ab. In einer halben Stunde haben wir dann das Ergebnis. Und dann kam eben raus, sie hat eine knackige Hyperthyreose. Hat auch, sag mal, ihrer Frisur nicht so richtig gut getan. Die sah nicht mehr so richtig flauschig aus. Ja. Und dann kam sie wieder und dann haben wir natürlich für 83,50 Carbimazol bei der Tierärztin gekauft, was ich wahrscheinlich in der Apotheke, wenn ich das Humane genommen hätte, für ein paar Pfennig gekriegt hätte. Und jetzt kriegt sie tatsächlich eine Tablette am Tag. Das kriegt sie jetzt, ich würde mal sagen, 2 Wochen und ist schon deutlich besser drauf. Man sieht es direkt am Fell, das ist wieder eine seidiger und nicht mehr so struppig. und sie piescht nicht mehr so viel in die Wohnung.
Ja, und ich meine, das, also euch geht's besser, aber ich meine, wenn man sich vorstellt, wie es dieser Katze gegangen ist vorher, muss man sagen, das ist auch erbärmlich. Auch wenn sie aktiv ist. Also übrigens haben viele auch schwere kardiale Probleme dann. Also es ist ja immer unterschiedlich. Die einen werden vorgestellt, die sind gar nicht so dünn geworden und fressen gar nicht so viel, aber haben eine Tachykardie, dass man denkt, die kippen einem gleich auf den Tisch um. Und bei anderen ist es eben eher wie bei deiner. Aber schön ist es für die Katze in keinem Fall. Und wenn man sagt, jetzt lebst du 13 Jahre mit deiner Katze und die macht dir die Wühlmäuse weg und ist auch noch nett. Ja, ich finde dann 83 Euro finde ich okay für das Medikament.
Das waren nur die ersten 30 Tabletten, weißt du? Das, ja. Das ist ja leider eine chronische Krankheit. Das wird sie ja eine Weile nehmen müssen. Ich weiß nicht, wir unterscheiden, bei der Hyperthyreose unterscheiden wir ja eine autoimmune Erkrankung, also Morbus Basedow, oder sie hat ein autonomes Adenom in ihrer Schilddrüse. Wie ist denn das? Unterscheidet ihr das noch? Also bestimmt ihr Antikörper also, oder sowas?
Basedow ist mir, haben Katzen, glaube ich, gar nicht. Mhm. Nee, wir, also ich meine, es gibt ja nicht viel, man könnte jetzt auch sagen, man macht jetzt noch einen Ultraschall von der Schilddrüse, das mögen manche Katzen auch nicht so gerne, aber primär haben wir ein Mittel dagegen, das ist eine 13-jährige Katze und ich würde sagen, behandeln.
Ja.
Und es funktioniert in fast allen Fällen richtig super gut und das ist doch prima.
Aber lebenslang behandeln, ne?
Immer behandeln und vor allen Dingen kontrollieren, weil die brauchen so unterschiedliche Dosierungen und manche müssen wieder, bei denen geht es dann in die andere Richtung und das muss kontrolliert werden und es müssen die Nierenwerte kontrolliert werden, damit man merkt, es ist doch besser, man merkt, dass die in die Uremie geht, als dass man es nicht merkt. Und wenn die Nierenwerte ansteigen, kann man ja bei vielen Katzen auch wunderbar über eine proteinfreie Fütterung tolle Ergebnisse haben.
Okay, aber ihr macht keine Dialyse, ne? Das gibt's nicht.
Nein.
Gut.
Nein, das gibt's
also
nicht.
Also es gibt doch noch Grenzen. Es gibt doch noch Grenzen.
Natürlich gibt es Grenzen und man muss auch sagen, es hängt eben auch davon ab, bei welchem Tierarzt oder Tierärztin man ist, wer welche Grenzen wo zieht. Aber diese Grenze finde ich jetzt, also das ist doch eine wunderbar lösbare Geschichte.
Ja, ja, also ich war schwer beeindruckt, wie gesagt. Ne? Und nach relativ kurzer Zeit, 2 Wochen, ist die wie ausgewechselt. Ne? Also wir müssen auch nicht jeden Tag die Wohnung durchwischen und so. Ne? Also das hat schon
angenehm.
Deutliche Effekte.
Ja, das ist doch toll.
Wie ist denn das? Eine Sache, die mich noch interessieren würde, wäre, macht ihr auch Chemotherapien? Also ist das für euch eine Grenze bei Tumorerkrankungen bei Tieren? Oder ist das so, dass du dann sagst, also der Nutzen-Risiko steht da in keinem Verhältnis, das ist für das Tier auch eine Quälerei, das lassen wir. Oder macht man Chemotherapien?
Unbedingt. Also ich habe viel Onkologie in den letzten Jahren gemacht und ich muss dazu sagen, dass wir auch diese Diagnostik schon immer gemacht haben. Also was mich immer so wundert, wir pieken in alles rein und machen sowohl Feinnadelaspirationen, wenn ich einen vergrößerten Lymphknoten habe. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der irgendwas Entzündliches ist, der eine Bisswunde hat oder eine Katze hat eine Bisswunde im Gesicht und hat einen Lymphknoten geschwollen, pieke ich da nicht rein. Aber in jeglichen vergrößerten Lymphknoten, ohne dass ich erkennen kann, weswegen der vergrößert ist, das ist die billigste Untersuchung, die es gibt. Ich nehme eine Kanüle, steche 2-mal rein und aspiriere ein bisschen und puste es auf den Objektträger, färbe es eben und gucke es an. So. Wir pieken in jede Körperhöhlenerguss, Thorax wie Abdomen. Ist preiswert, schnell, schmerzlos. Also ich habe es nicht erlebt, dass man nicht einen Bauch punktieren kann. Und am stehenden Tier, das hängt alles nach unten, man braucht keine Sorge zu haben, dass man irgendwas kaputt macht, wenn man vorsichtig reinsticht, selbst wenn da irgendwie Darm oder sowas wäre, gut, man weiß ja auch, wo das liegt, dann hebt man das mit hoch, das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe mit einer Punktion manchmal eine Diagnose und ich weiß mit einer Punktion manchmal hier brauche ich nichts mehr zu machen. Mhm. Ist gut. Und ich brauche niemanden mehr zu belasten, sondern ich muss irgendwie diese Nachricht vermitteln, dass es
zu Ende
das
geht.
Ende ist.
Ja.
Mhm. Ja. Und ich kann natürlich Metastasen finden. Ich kann. So, jetzt bin ich aber vom Thema abgekommen. Das Chemotherapie funktioniert bei vielen Hunden sehr gut. Zum Beispiel malignes Lymphom ist eine Erkrankung, die wir doch relativ häufig sehen. Also wir sehen sie natürlich noch ein bisschen mehr, weil diese Patienten zu uns geschickt worden sind. Und man muss die Leute natürlich vernünftig aufklären. Man muss den Patienten auswählen dafür. Das sind meistens mittelalte bis alte Hunde. Könnte man ja sagen, ja, was soll denn das jetzt irgendwie genau. beim 12-jährigen Hund das noch zu machen? Aber dahinter steht, dieser Hund ist 12 Jahre der Begleiter dieser Familie gewesen. Wir machen das immer so, dass wir über diese Kosten auch sofort sprechen. Das ist so ein bisschen unromantisch, aber das ist aus dem Grunde so wichtig, damit die Leute auch einschätzen können. Also es gibt auch Leute, die sagen, sorry, ich habe 3 Kinder, ich weiß schon gar nicht, wie ich klarkomme. Das ist ganz entscheidend. Also dass sie selber diese Entscheidung treffen können. Und wenn jemand sagt, das möchte ich nicht, dann ist das total in Ordnung. Die Leute, die zu uns kommen, die kommen natürlich, weil sie meistens sagen, ja, wir möchten das machen. Und man muss ihnen eben auch ganz klar sagen, das ist, die allermeisten Hunde vertragen das sehr gut. Total. Die sind, kommen abgeschlagen, generalisierte Lymphknotenschwellung, völlig am Ende. Und das ist so, dass wenn man die Infusion setzt, diese Lymphknoten, also man kann nicht direkt zugucken, aber das ist so, dass das 24-stundenweise zurückgeht. Das geht total in Remission in aller Regel, wenn die Patienten richtig ausgesucht sind dafür. Das ist natürlich ein Aufwand, die müssen in regelmäßigen Abständen kommen. Es muss immer vor der Chemo, ist ja klar, wie bei euch auch, es muss geguckt werden, Blutbild muss gemacht werden. Und dann ist es eben, die Hunde müssen da einen Moment sitzen, das machen die meisten aber auch, denn es sind ja meistens die besonders rührenden, netten Hunde, für die die Besitzer sich entscheiden, dass sie es machen wollen, weil sie eben so super sind. Und es funktioniert in der Regel total gut. Und was man eben auch noch sagen kann, viele Leute sagen, okay, das ist, ist viel Geld, aber mache ich und ich vielleicht hilft mir noch jemand, ich möchte es machen. Aber ich habe solche furchtbare Angst, dass meinem Hund schlecht geht. Und der kann ja nicht selber entscheiden. Es geht mir zwar schlecht, aber ich habe die Hoffnung auf 1 Jahr Leben, 2 Jahre Leben, keine Ahnung. Und man muss natürlich sagen, wir können es ja an jedem Punkt abbrechen. Also wenn ich die erste Infusion mache oder die zweite oder die dritte und dem Hund geht es davon schlecht, können wir doch immer noch sagen, wir hören auf. Was irgendwie zu Anfang gar nicht so gedacht wird vielleicht, aber das ist immer eine Option, dass man das probiert. Und viele Leute, die sagen, boah, beim Tier sowas machen und es kommt mir, ich komme mir irgendwie ganz schlecht vor, dass ich das mit ihm mache. Und dann machen wir, dann sage ich, wollen wir einmal loslegen und dann legt man heute oder morgen oder wann los und dann kommt so eine Entspannung rein und dann nach 3 Tagen steht der Hund vor der Tür und sagt, er möchte jetzt bitte sofort wieder richtig die große Runde gehen und dann kommt so eine Erleichterung rein und selbst dann ist noch einmal das Bedenken, ja, mein Hund ist so schwierig beim Tierarzt, aber das ändert sich häufig, wenn man sich regelmäßig sieht, kriegen die auch eine Routine und man wird irgendwie manchmal Best Friends, dadurch, dass man immer irgendwie am Start ist. Und wir haben natürlich auch Bestechungsmittel und wer auf sowas steht, der genau, und wer auf sowas steht, ist manchmal ganz schnell richtig motiviert dabei und kommt schwanzwedelnd reingerast und es ist alles gut. Und damit entscheiden sich viele Leute dafür. Und ich habe, ich glaube, 6 Hunde behandelt und die sind nie wieder daran krank geworden. Also die haben kein Rezidiv gekriegt. Und das ist jetzt nicht so eine Überlebensrate, also der Hund war 12 und ist 13 geworden, sondern der Hund war 12 und ist 16 geworden und hat zwischendurch noch eine offene Pyometra gehabt, die wir operiert haben und ohne Medikamente.
diese Therapien, die ihr macht, Christiane, ist das evidenzbasiert? Also gibt es Studien dazu, wo sowas geprüft wird?
Also ich weiß jetzt nicht, ehrlich gestanden, geprüft. Also sind natürlich mittlerweile viele Hunde behandelt. Also das weiß ich ehrlich gestanden nicht, ob es evidenzbasierte Studien gibt dazu.
Also weißt du, bei uns ist das so, dass im Prinzip muss man sagen, bei bestimmten Krebsarten, so Bronchialkarzinom, da ändert sich im Moment jedes Jahr was und die Chemotherapien werden angepasst, ne? An den Tumortyp, an den Genotyp und solche Sachen. Da ist also sehr viel Dynamik drin. Aber wie bist du auf die Chemo, die du genommen hast? Hast du die im Studium bei?
Die habe ich übernommen. Man hat dann immer neue Erkenntnisse und neue Protokolle gehabt, die funktioniert haben. Ich hatte, also Vincristin und Doxorubicin sind die beiden und in der Anfangsphase Prednisolon, aber das Prednisolon, das ja manchmal für die Besitzer nicht so gut zu ertragen, wenn die so eine PUPD kriegen, aber das wird oral.
Das ist PUPD.
Polydipsie-Polyurie.
Ach so, oh.
Mein Krankheitsbild. Die kriegen hohen Blutzucker, ne? Also, das ist wie bei unseren Patienten, wir kennen das ja auch bei Chemotherapien, wird ja häufig hochdosiert Cortison gegeben, weil das auch gegen die Übelkeit wirkt und dann entgleisen die heftig und haben hohe Blutzuckerwerte.
Also die kriegen gar nicht so viel Prednisolon, die kriegen das oral in absteigender Dosierung über 3 Wochen und das ist in der Regel fast gar nicht merklich. Das sagen wir natürlich auch und es gibt ja Hunde, wahrscheinlich auch Menschen, die super empfindlich reagieren. Also so ein 30-Kilo-Hund, der kriegt 10 Milligramm Prednisolon und danach säuft er 10 Tage wie ein Loch. Aber das ist natürlich die absolute Ausnahme. Und normal wird es total gut vertragen.
Ich glaube, so langsam müssen wir zum Ende kommen. Ich hätte noch viele Fragen, aber ich finde, wir haben einen total tollen Eindruck bekommen,
absolut,
wie ihr arbeitet. Und das ist ja eigentlich, sag mal, ist es ja fast eine Humanmedizin im kleineren Maßstab. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Was denkst du, können Humanmediziner von euch Tiermedizinern lernen, Christiane?
Ja, auf diese Frage hast du mich ja vorbereitet. Finde ich super schwer zu beantworten. Also generell kann ich das nicht sagen. Ich träume das Pferd mal umgekehrt auf. Also ich finde, dass die Humanmedizin super bürokratisch, schematisiert abläuft. Ich finde das eine große Lieblosigkeit. Also zum Beispiel in Krankenhäusern, das ist seelenlos und lieblos. Alles, was ich da beobachtet habe in den letzten Jahren. Und natürlich ist dieser ärztliche Betrieb ja irgendwie ein bisschen unwürdig geworden. Also manche Leute kriegen für manche Sachen Termine, manche nicht. Alte Leute ohne Internetverbindung, Computer oder sonstige Sachen können manches gar nicht buchen mehr, können gar keinen Kontakt mehr herstellen. Das ist schon mal, finde ich, ganz schwierig. Und die Zeiten, die ein Arzt für einen Patienten hat, finde ich auch sehr kurz. Und sehr, manchmal sehr oberflächlich. Nun bin ich nicht den ganzen Tag in Arztpraxen. Man hört natürlich auch von Freunden, Familienangehörigen oder man begleitet mal jemanden. Ich wünschte, dass Ärzte so arbeiten könnten, dass sie irgendwie sich um den Menschen irgendwie ein bisschen mehr kümmern könnten und eine bisschen bessere Anleitung geben könnten, wie es auch aus der Spezialsituation für das Leben irgendwie weitergehen kann. Denn man geht ja heute viel zu Spezialisten und da wird irgendwas behandelt und oder was angeordnet, was irgendwie auch gar nicht zu dem Leben von demjenigen passt. Kann der Orthopäde oder der sonst wie vielleicht auch gar nicht ahnen, aber das ist schon schwierig, finde ich.
Also ich kann ja mal sagen, was ich gelernt habe. Ich finde, ihr seid sehr, sehr dicht dran an euren Patienten. Also mich hat sehr beeindruckt, dass du regelhaft eine volle körperliche Untersuchung machst. Da muss ich sagen, da drücke ich mich oft drum. Die mache ich heute häufig sehr fokussiert. Und das, muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt. Nur dass ihr seid dicht dran an euren Tieren, nicht, und beschäftigt euch mit denen. Und das ist ja in der Humanmedizin heute, wir haben so viele Möglichkeiten, uns vom Patienten zu distanzieren. Und sei es nur die Armeslänge, wenn man den Ultraschallkopf hält. Ne? Wir sind, glaube ich, oft nicht mehr so dicht dran an unseren Patienten. Was meinst du, Andreas?
Ja, das glaube ich, das eine. Und das Zweite, was ich faszinierend finde, ist, Also für das, was du so erzählt hast, was bei einem Tier, was ihr bei einem Tier macht, würden wir 4 Subspezialisten beschäftigen. Ja, also das Labor geht zum Labormediziner, fürs Röntgen geht er zum Röntgen, zum Radiologen. Die Medikamente kommen aus der Apotheke. Also ich meine, das wäre ja für uns ein Patient wäre bei mir und ich hätte noch im Verlauf des Termins hätte ich alle für mich relevanten oder in dieser Situation relevanten Laborwerte. Das ist ja eine faszinierende Vorstellung. Bei uns ist das ja auch dadurch zeitlich immer gestreckt. Mhm. Ich finde das schon eindrucksvoll, wie sehr ihr. Ja, am Ende machst du eine Chemotherapie, ja? Also das ist ja unglaublich universalistisch. Das geht, glaube ich, bei uns geht das aus bestimmten Gründen nicht, aber bestimmte Sachen würden vielleicht auch gehen. Ich finde das spannend. Das hat, glaube ich, auch einen Aspekt von diesem, was du, Ingo, gesagt hast, was nah dran ist.
Ja.
Es ist sehr umfassend für diesen einen Patienten, was ihr sozusagen drumherum alles macht, ohne dass der woanders hin muss.
Das ist eben auch gut, dass man Kollegen im Haus hat. Wir besprechen uns ja auch untereinander. Und das ist natürlich, finde ich, wahnsinnig wichtig. Aber es ist eben mehr so, dass eben der ganze Hund behandelt wird. Und das betroffene Organsystem geht dann in den so und so Raum. Also wenn es dann sich rausstellt, ist was Orthopädisches, dann klar, aber zu Anfang gucke ich sie eben auch mit an. Also natürlich haben wir auch, macht der Chirurg auch eine, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, der Chirurg hat natürlich auch eine Sprechstunde, wo er Patienten sieht, aber der kann, da ja viel im OP steht, nun die ganzen Patienten kann ich alle selber voruntersuchen. Und dass es eine Patellaluxation oder sonst was ist oder eine Hüftgelenksdysplasie oder, das können die anderen auch machen, weil sie es eben auch regelmäßig machen. Und was eben auch Vorteil ist, also mit dem Labor, was du eben gesagt hast, wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden zur Chemo bestelle und brauche vorher ja das Blutbild, wenn der überweisende Kollege oder Kollegin das nicht auch so macht, es kann ja sein, die wohnen weit weg, dann gehen die zu ihrer Tierärztin und sagen, ich habe morgen einen Termin, machen Sie mal ein Blutbild oder ich will einen Termin machen und die sagt, ist okay, Sie können gehen, dann rufen die an und sagen, wir können kommen. Und wenn es anders ist, machen wir eben, also meistens klappt es, es ist selten, dass da irgendwelche, dass es irgendwie nicht funktioniert und aufgeschoben werden muss, aber sonst mache ich ein Blutbild, die warten 10 Minuten und dann sage ich so, wir können. Und das ist natürlich toll. Also spart Zeit, ist effizient und macht auch Spaß. Das ist der eine Aspekt. Und nochmal mit dem nah dran sein, da gibt es noch einen ganz anderen Aspekt, finde ich. Wenn diese Tiere nicht mit mir kooperieren, habe ich es auch ein bisschen, oder mit uns. Also wir haben ja auch ganz fantastische Helferinnen, die Katzenbeschwörerinnen sind, wo man sagt, oh, da brauchen wir jetzt aber Annette für. Die kann kein anderer halten und die kommt rein und macht irgendwas und dann geht alles. Man hat es natürlich, wenn man sich drauf einlässt, auf den Hund, dazu muss man, oder die Katze, dazu muss man Tiere auch mögen. Es gibt Leute, die mögen das einfach nicht. Die mögen einfach nicht, wenn einem Hund ein bisschen vielleicht sabbernd zwischen die Beine geht und einen vielleicht nochmal anleckt oder sowas und rumwedelt, weil er sich so freut. Die mögen das einfach nicht. Und man muss sich irgendwie aber, wenn man Tierärztin sein will, muss man es mögen und man muss sich drauf einlassen, weil man hat schon eine ganze Menge davon, wenn die reingerast kommen und sich alles bieten lassen, alles. Also ich kann Zugang legen, man kann alles machen, das ist von ganz großem Vorteil.
Ich habe enorm viel gelernt, ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Ich bin froh, dass es euch gibt, unserer Katze geht es besser. Ich werde dich auf dem Laufenden halten, wie sich das weiterentwickelt und natürlich die Kontrollen, Kreatinin weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber ich finde, das Gespräch hat mir total viel Spaß gemacht und ich habe ganz viel mitgenommen.
Ja, das geht mir das ganz genauso. Ja, vielen Dank, Christiane.
Ja, sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Okay, dann bedanken wir uns und bedanken uns auch bei unseren Zuhörenden und würden uns freuen, wenn wir mal Rückmeldung bekommen, dass wir mal was über den Tellerrand hinaus gemacht haben.
Ja, absolut. Wir freuen uns wie immer auch bei dieser Folge über Kommentare auf kommentare@denkfabrikmedizin.de und mit der nächsten Folge geht es dann auch bald weiter.
Schreibt uns doch mal, ob wir sowas mal öfter machen sollen, dass wir mal über unseren Tellerrand hinausgucken. Und dann vielen Dank und tschüss aus Hamburg.
Tschüss.
Tschüss.